Unser Thema heute: Taufe im Heiligen Geist. Ein herzliches Willkommen dazu von Gabi Fröhlich. Die Taufe ist das Sakrament, das uns zu Kindern Gottes macht. Es ist also das Basissakrament, ist die Taufe aller Christen. Dabei ist es der Heilige Geist, der uns salbt zu Königskindern, der uns diese neue Würde verleiht. Eine Würde, die wir als Christen alle empfangen haben, also eine Verwandlung durch den Heiligen Geist. Meistens war das unbewusst, weil die meisten von uns dabei wahrscheinlich kleine Kinder waren. Seit nun aber im letzten Jahrhundert die charismatische Erneuerung die christliche Welt so ziemlich aufgewirbelt hat, zunächst unter protestantischen Christen, später aber auch die katholische Kirche, seitdem hören wir immer wieder auch von der Taufe im Heiligen Geist. Man hört von tiefen Glaubenserfahrungen bei dieser Taufe im Heiligen Geist, von echten inneren Umwandlungen. Vielleicht haben manche von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, so etwas auch schon selbst erlebt. Dennoch fragen viele Christen nach und sind etwas verunsichert. Was ist denn das jetzt, diese Taufe im Heiligen Geist? Wir kennen die klassischen Sakramente, eben vor allem die Taufe und die Firmung, und das sind ja die Sakramente, die eigentlich genau das bewirken sollen, nämlich Verwandlung, Freisetzen für die Jüngerschaft und so weiter. Aber diese Taufe im Heiligen Geist, was soll die dem noch hinzufügen? Berechtigte Fragen, und ich freue mich, dass Kaplan Christoph Heinzen sich mit uns diesen Fragen stellen wird. Er ist uns zugeschaltet aus der Pfarrei St. Bonifatius, das liegt im Süden Düsseldorfs. Herzlich willkommen, Kaplan Heinzen.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb.
Kaplan Heinzen, haben Sie eigentlich das selber schon erlebt, Taufe im Heiligen Geist?
Ja, das ist eine ganz besondere Erfahrung gewesen, auch meines eigenen Lebens. Also das heißt, dass ich da nicht unbedingt nur aus der Theorie jetzt spreche, sondern auch tatsächlich aus meiner eigenen Biografie ein bisschen erzählen kann und da auch eigene Erfahrungen mit einbringen kann. Als etwas, was wirklich etwas ist, was es in der heutigen Zeit gibt, immer mehr gibt und was so ein Leben auch in eine ganz bestimmte Richtung und führen kann und umwandeln kann.
Wir werden dann von Ihnen auch hören, welche theologischen und biblischen Grundlagen es dafür gibt. Und ich denke, für manchen von uns wird sich da so einiges klären bei dieser Frage, was ist das eigentlich, die Taufe im Heiligen Geist, was passiert da und was schenkt uns Gott dadurch? Und wir freuen uns nun auf Ihre Erläuterungen zu dem Thema, Kaplan Heinzen.
Vielen Dank. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn ein Priester oder ein Diakon diese Worte sprechen darf, ist damit immer eine besonders große Freude verbunden. Nicht nur bei den anwesenden Eltern und Paten und Verwandten des Kindes, sondern, so darf man glaube ich auch sagen, mindestens genauso auch im Himmel. Taufe, das bedeutet unaussprechliche Gnade, Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirche, Überwindung der Erbsünde, Hinaustreten aus dem Machtbereich des Bösen in das Herrschaftsgebiet Gottes und nicht zuletzt auch die Einwohnung des Heiligen Geistes. Im Augenblick der Taufe nimmt der Geist Gottes Wohnung in diesem Menschen. Er oder sie wird Tempel des Heiligen Geistes, so wie es Paulus formuliert. Und dadurch erlangt dieser Mensch übergroße Gnade der Gotteskindschaft. Jede Taufe ist ein kaum zu fassendes Gnadengeschenk Gottes aus reiner Liebe. Der Mensch erhält das Rüstzeug für sein Leben, für den geistlichen Kampf seines Lebens. Im Normalfall empfängt man das Sakrament der Taufe in unserer Zeit im Kindesalter. Als Jugendlicher kann man dann in der Firmung die Gnade der Taufe erneuern und das Ja der Eltern zu Glaube und Kirche, was diese bei der Taufe gesprochen und versprochen haben, zum eigenen Ja verwandeln. Ein Ja damit auch zum Heiligen Geist, der in mir wohnt, der seine Wohnung in mir, in meinem Herzen, in meiner Seele, meinem Innersten aufgerichtet hat. Als getaufter und gefirmter Christ kann ich dann nun meinen Auftrag in dieser Welt leben und meiner christlichen Berufung folgen. Nun gibt es, wir haben es in der Einleitung schon gehört, gerade im Bereich der charismatischen Erneuerung, ein Phänomen, das als Taufe im Heiligen Geist oder auch Geisttaufe bezeichnet wird. Bei vielen freikirchlichen Bewegungen ersetzt diese Geisttaufe die sakramentale Wassertaufe. Das heißt, durch das Gebet um die Ausgießung des Heiligen Geistes über einen Erwachsenen, der sich darauf vorbereitet hat und der sich jetzt zu Jesus bekennt und dieses Bekenntnis in dieser Taufe darstellt, auch verbunden mit der Handauflegung durch einen Gemeindeleiter, durch diese Taufe wird dieser Mensch dann ein Christ. Aber auch bei christlichen Gemeinschaften, die die sakramentale Taufe, die Wassertaufe kennen, wird die Taufe im Heiligen Geist praktiziert. Und dabei stellen sich zwei wesentliche Fragen. Was ist mit dieser Taufe im Heiligen Geist eigentlich gemeint? Und wie verhält sie sich zur sakramentalen Taufe und zur sakramentalen Firmung? Werfen wir zunächst einen Blick auf die Taufpraxis zur Zeit der Kirchenväter. Wir gehen also in die ersten christlichen Jahrhunderte. Die Katechumenen, also die Taufbewerber, wurden mehrere Jahre, meistens 2 oder 3 Jahre, auf die Taufe vorbereitet. Das Katechumenat bestand, und das ist ein ganz wichtiger Punkt schon, nicht nur aus einer theoretischen Einführung in die christliche Glaubenslehre, also eine Art Religionsunterricht, sondern darüber hinaus legte die alte Kirche Wert darauf, dass die Taufbewerber in eine lebendige Beziehung zum göttlichen Vater durch den Sohn im Heiligen Geist geführt wurden. Das heißt, Lehre und Erfahrung kamen zusammen, sodass der heilige Cyril von Jerusalem sagen kann, wenn jemand getauft wird, lernt er die Erhabenheit der Lehren aus Erfahrung kennen. Die Erfahrung des Geistes, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, so wie wir es im großen Glaubensbekenntnis bekennen, diese Erfahrung des Geistes war demnach ein fester Bestandteil nicht nur der Katechumenatszeit, also der Vorbereitungszeit auf die heilige Taufe, sondern auch der Taufhandlung selbst. Hören wir einmal, was der heilige Cyprian von Karthago im 3. Jahrhundert berichtet, was bei seiner eigenen Taufe geschah. Ich stieg in diese lebensspendenden Wasser hinab und gab mein Leben dem Herrn hin. Er reinigte mein Herz und füllte mich mit dem Heiligen Geist. Ich sah jetzt, was mir zuvor verborgen geblieben war. Ich entdeckte, ich konnte Dinge tun, die mir zuvor unmöglich gewesen waren. Wir müssen uns nicht anstrengen, um selbst Vollkommenheit zu erlangen. Noch sind Geld und Einfluss nötig, um die Gabe des Heiligen Geistes zu erlangen. Gott schenkt sie uns umsonst. Sie steht uns jederzeit zur Verfügung. Aus dieser Schilderung des heiligen Cyprian können wir einen wichtigen Aspekt herauslesen. Taufe bedeutet in der alten Kirche Lebenshingabe an Gott. Lebenshingabe an Gott. Indem ich dem Herrn mein Leben zur Verfügung stelle, gebe ich ihm die Möglichkeit, mein Leben radikal zu verändern, zum Wahren, zum Guten, zum Schönen hinzulenken. Bei der Taufe verleiht der Heilige Geist besondere Gaben, Charismen, die mich dabei unterstützen, mein Leben immer mehr und immer intensiver nach Gott auszurichten, nach seinem Willen und nach seiner Liebe. Der Kirchenvater Tertullian schreibt: Ihr Gesegneten, welche die Gnade Gottes erwartet, wenn ihr aus jenem hochheiligen Bade der Wiedergeburt heraufsteigt und zum ersten Mal mit den Brüdern die Hände zum Gebet ausbreitet, so erfleht euch vom Vater die Schätze der Gnade und die Erteilung der Geistesgaben. Und Cyril von Jerusalem schreibt: Jeder möge sich auf den Empfang der himmlischen Gabe der Prophetie vorbereiten. Hilarius von Poitiers, 4. Jahrhundert, sagt: Wir haben aber, nachdem wir durch die Taufe wiedergeboren sind, die größte Freude, wenn wir einige Wirkungen des Heiligen Geistes in uns fühlen, wenn wir die Erkenntnis der Geheimnisse, das Verständnis der Weissagung, das Wort der Weisheit, die Gnadengeschenke der Heilungen und die Herrschaft über die unterworfenen Dämonen erhalten. Hier werden schon einige der Früchte der Taufe genannt: Erkenntnis, Weisheit, Heilung, Herrschaft über das Böse, die Dämonen. Das heißt, der Täufling gibt dem Herrn sein Leben hin und öffnet sich in dieser Hingabe für die Gaben und Charismen des Heiligen Geistes. Er wird dadurch wiedergeboren im Heiligen Geist. Die alte Kirche verbindet also sakramentale Taufe mit Lebenshingabe und charismatischen Gnadengeschenken, Charismen zum Aufbau der Kirche und zur Heiligung und Heilung der anderen. Somit bleibt die Taufe nicht einfach nur eine nette Feier zur Aufnahme in die Kirche mit Kleid, Kerze und Chrisam, sondern die Taufe rüstet die Neugetauften durch die Erfahrung des Gottesgeistes aus zu einem wahren Leben im Geist. Die Geisttaufe in der charismatischen Erneuerung greift nun genau diese Tradition der alten Kirche auf. In diesem Sinne bedeutet die Taufe im Heiligen Geist, dass ich immer wieder mein ganzes Leben dem Herrn übergebe und in der Ausgießung des Heiligen Geistes neu gestärkt werde für meinen Dienst und meine Aufgaben in dieser Welt. Die Charismen erwachsen aus der Auslieferung an Jesus, die im Herzen der Taufe im Heiligen Geist steht. Die Charismen erblühen, erwachsen, entstehen aus dieser Lebenshingabe an Jesus, an den dreifaltigen Gott. In den Charismen manifestiert sich, zeigt sich die Souveränität des auferstandenen Herrn. Darum geht es. Ich gebe mein Leben hin und aus dieser Lebenshingabe, aus dieser Auslieferung erwächst die Gabe, die Gnade des Heiligen Geistes für das Leben, das vor mir liegt. Die Taufe im Heiligen Geist geschieht im Normalfall durch Handauflegung und Gebet. Gebet um die Kraft, um die Ausgießung, um die Gnade des Heiligen Geistes. Man kann aber auch gerade im katholischen Bereich die Menschen bei der Geistausgießung mit dem Allerheiligsten segnen und dabei vom Herrn selbst, der in der Eucharistie selbst gegenwärtig ist, die Gnaden des Heiligen Geistes erbitten. Diese Gegenwart Jesu ist dabei zentral. Ist es doch Jesus, den wir um die Gnaden des Geistes bitten? Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand senden, verheißt Jesus den Jüngern im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. So rufen wir auch Jesus heute bei der Taufe im Heiligen Geist an, er möge doch auch hier und jetzt wiederum den Vater bitten um die Kraft des Heiligen Geistes, um die Gaben des Heiligen Geistes, um den Beistand des Heiligen Geistes für die jeweilige Person. Und hier sehen wir etwas ganz Entscheidendes. Jesus steht im Zentrum der Taufe im Heiligen Geist. In seiner Sendung als menschgewordener, gekreuzigter und auferstandener Herr. Die Lebensübergabe an diesen Herrn Jesus lässt mich teilhaben am Heiligen Geist und führt mich mitten hinein in die Liebe und das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit. So wird die Geisttaufe zu einer lebensverändernden Erfahrung der Liebe Gottes. Doch in welchem Verhältnis steht nun diese Taufe im Heiligen Geist, diese Lebensübergabe, die die Charismen freisetzt? In welchem Verhältnis steht diese Taufe im Heiligen Geist zu den Sakramenten der Taufe und Firmung? Die Taufe im Heiligen Geist ist keinesfalls eine zweite Taufe oder eine Wiederholung der Taufe, keine Wiederholung der Firmung, sondern sie ist eine Aktualisierung. Die Taufe im Heiligen Geist lässt die Gnaden des Tauf- und Firmsakramentes neu in mir lebendig werden. Dadurch, dass ich Gott mein Leben übergebe und damit Ja zu ihm sage, können sich Tauf- und Firmgnade mit neuer Kraft und Frische, neuer Lebendigkeit in mir entfalten und wirken. Ja, der Heilige Geist wohnt seit der Taufe in mir. Er hat in der Taufe Wohnung genommen, haben wir gesagt. Aber unsere Erfahrung zeigt, oftmals lasse ich ihn nicht wirklich in meinem Leben zur Entfaltung kommen. In der Taufe im Heiligen Geist sage ich erneut Ja zu meinem Christsein, Ja zu meiner Taufe, die ich damals als Kind gar nicht bewusst wahrnehmen konnte. Ja zu meiner Firmung, die ich damals als Jugendlicher, so wie es halt ist, mit geringer Motivation absolviert habe, um die Großeltern zu beglücken. Aber gerade das ist besonders wichtig. Als kleine Kinder können wir nicht dem Glauben zustimmen. Bei der Firmung sind wir oft unmotiviert und nicht wirklich bereit zu einem klaren Ja. Und bei mancher Firmvorbereitung, die wir in unseren Ländern sehen, können wir auch dieses Ja gar nicht von den Jugendlichen erwarten, weil sie nicht wissen, was wirklich passiert bei der Firmung. Wenn ich dann aber als Erwachsener aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit all meiner Kraft dem Herrn mein Leben hinhalte, hinreiche, hingebe, dann kann ich die Kraft und Stärke des in mir durch Taufe und Firmung wohnenden Geistes aktivieren und zur Fülle führen. Der göttliche Geist kommt auf neue Weise in mein Leben und verleiht mir neue Gaben. Wir können auch sagen, die Taufe im Heiligen Geist ist eine Art Bekehrung im Erwachsenenalter. Sie lenkt mich auf den richtigen Weg zurück, auf den Weg des göttlichen Willens, den Weg, den Gott in der Taufe mit mir begonnen hat. In der persönlichen Begegnung mit Jesus im Heiligen Geist werde ich von neuem auf den Weg der Nachfolge geführt. Für diesen vor mir liegenden Weg des Lebens, für meinen Dienst, für meine Sendung werde ich mit den Gaben des Geistes, den Charismen, ausgestattet. Der Heilige Geist wird in Fülle in mir freigesetzt und kann mir auf diesem Weg zur Seite stehen, ja, sogar die Führung übernehmen auf diesem Weg. Oftmals geschieht diese Ausgießung des Geistes auch in Vorbereitung auf einen neuen Auftrag oder eine neue Berufung. Die Geisttaufe aktualisiert also in mir die Tauf- und Firmgnade, die durch mein Ja, durch meine Öffnung zu Gott hin, durch die Übergabe meines Lebens ganz neu in mir lebendig wird, erneuert und freigesetzt. Das heißt, das, was bereits in mir vorhanden ist, das, was in mir wohnt, der in mir wohnt, der Heilige Geist, wird von neuem mir bewusst und kann von neuem wirksam werden. Die Taufe im Heiligen Geist kann immer wieder geschehen. Als Menschen wissen wir, dass wir von Zeit zu Zeit diese Auffrischung der Tauf- und Firmgnade benötigen. Wenn wir immer wieder neu um die Kraft des Heiligen Geistes beten. Gewisse Umstände in meinem Leben bedürfen halt auch besonderer Charismen, die jedem Einzelnen dann individuell geschenkt werden. Gott weiß, welche Gaben jeder Einzelne an der konkreten Stelle seiner Biografie benötigt. Darauf können wir uns verlassen. Auf der anderen Seite sollte man diese Taufe im Heiligen Geist aber auch nicht jeden Tag machen, denn das, was dadurch geschieht, das neue Charisma und das, was wir gleich noch hören werden, was die Taufe im Heiligen Geist bewirkt, das muss ja erst einmal zur Entfaltung kommen. Das braucht Zeit, das braucht Raum. Und deswegen ist es gut, wenn wir diesen Charismen dann auch freien Lauf lassen und ihnen die Gelegenheit dazu geben. In Verbindung mit der beschriebenen Lebensübergabe bei der Taufe im Heiligen Geist sollte auch noch das Sakrament der Versöhnung, die heilige Beichte, in den Blick genommen werden. Mein Leben dem Herrn zu übergeben, bedeutet immer auch, meine Schwächen, meine Fehler, meine Sünden abzugeben, zu übergeben. Jede Taufe im Heiligen Geist sollte also vorbereitet werden durch eine gute Beichte. Da ich auch nach Geisttaufe natürlich rückfällig werden kann, wenn das alte Leben, die schlechten Gewohnheiten und Sündhaftigkeiten an mir zerren. So dient die Taufe im Heiligen Geist gemeinsam mit der Beichte auch meiner persönlichen Buße und Lebenserneuerung. Nach einer kurzen Musikpause schauen wir uns näher an, was denn nun die Merkmale und Früchte der Taufe im Heiligen Geist sind. Die Taufe im Heiligen Geist haben wir als Erneuerung und Aktualisierung der Taufgnade kennengelernt. Was sind nun die Früchte einer solchen Taufe? Was passiert mit mir, wenn ich mein Leben dem Herrn in dieser Weise übergebe? Zunächst einmal muss man betonen, dass die Taufe im Heiligen Geist kein spezieller Ritus für besonders fromme oder geistbewegte charismatische Christen ist. Insofern sie tatsächlich auf der sakramentalen Taufe und Firmung gründet, ist sie ein Geschenk des Herrn für jedes Glied der Kirche. Es ist für jeden gedacht. Auf vielerlei Weise wirkt die Taufe im Heiligen Geist in meinem Leben. Ich erlange ein neues Bewusstsein für die heiligste Dreifaltigkeit und eine erneuerte Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Jesus wird von mir als Erlöser und Herr erlebt, der heute in meinem Leben wirkt. Der Glaube wird für mich zur lebendigen Wirklichkeit. Die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes werden neu von mir entdeckt. Ich erlange durch die Taufe im Heiligen Geist Kraft zur Heiligung meines Lebens, werde auch frei von Süchten, frei von sündhaften Neigungen, kann mich trennen von Dingen, die mich binden. Ich wachse in der Heiligkeit nicht durch verstärktes eigenes Bemühen, sondern ich merke in der Taufe im Heiligen Geist, dass dieses Wachsen in der Heiligkeit durch die völlige Auslieferung an den Heiligen Geist geschieht. In mir wird die Aufmerksamkeit für das Anklopfen des Heiligen Geistes neu geweckt. Auch eine Freude am Lobpreis und an der Anbetung des Herrn, der eucharistischen Anbetung vor allem, wird stark in mir. Ein neuer Durst danach, eine Sehnsucht nach Gebet, nach Lesen der Heiligen Schrift, nach den Sakramenten. Wir merken gerade, wenn wir in so Durstphasen sind, im negativen Sinne, dass wir nicht wirklich weiterkommen, ist diese Taufe im Heiligen Geist für uns vielleicht eine Möglichkeit, wieder neu in die Sehnsucht nach dem Herrn einzutreten. Auch mein Gebetsleben wird anders. Mein Gebet stelle ich unter die Leitung des Heiligen Geistes. Es wird mir zur Herzensangelegenheit und zur spontanen Antwort der Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber. Mein Gebet wird Ausdruck für das Vertrauen in seine Vorsehung. Durch die Taufe im Heiligen Geist führt er mich ins betrachtende, kontemplative Leben und auch in eine Disziplin des Fastens. Die Heilige Schrift wird zu einem lebendigen Wort, in dem Gott persönlich zu mir spricht und in dem ich Nahrung und Führung für mein Leben finde. Ich empfinde von neuem Sehnsucht danach, das Wort Gottes zu lesen und es in mir aufzunehmen, damit es mich verändern kann. Bekannte Bibelstellen, die ich schon 100.000 Mal gehört und gelesen und betrachtet habe, erhalten neue Klarheit, erhalten neue Lebendigkeit und eine ganz neue Bedeutung für mein Leben. Ich erkenne plötzlich, dass diese oder jene Stelle für mich ist. Nicht für den anderen, sondern ganz persönlich in dieser Situation für mich. Gott durch diese Stelle zu mir spricht. Ich komme zu einem tiefgreifenden Verstehen des Wortes Gottes. Auch ein neues Bewusstsein für die Gegenwart und Kraft Jesu in der Liturgie der Kirche und in den Sakramenten wird in mir entfacht. Eine flammende Liebe zur Eucharistie und dem Sakrament der Versöhnung. Zweifel, ob Jesus wirklich gegenwärtig ist in seinen Sakramenten, verschwinden. Ich erfahre die Sakramente als Quelle des Lebens und verlange danach, sie regelmäßig zu empfangen. Auch eine neue Liebe zur Kirche, zu Maria und den Heiligen wird in mir lebendig. Besonders eine neue Verbundenheit mit der Gottesmutter, der Mutter Christi, der Braut des Heiligen Geistes. Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Ich teile mit Maria die Erfahrung der Hingabe des eigenen Lebens. Als sie zum Engel Gabriel bei der Verkündigung sagt, mir geschehe nach deinem Wort, wird sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Genau dieses Geschehen wird für mich in der Geisttaufe erfahrbar. Ich spreche mein Fiat, dein Wille geschehe, mir geschehe nach deinem Wort, hier ist mein Leben, ich übergebe es dir, tu mit mir, was du willst und folge so der Gottesmutter in ihrer Entscheidung eines Lebens nach Gottes Willen. Folge ihr in ihrem gehorsamen sich fügen unter die Kraft des Heiligen Geistes. Ich verstehe auch ganz neu ihre Rolle als Mutter der Kirche. Ich suche und erbitte ihre Fürsprache für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Taufe im Heiligen Geist erfüllt mich auch mit neuem Evangelisationseifer und schenkt mir die notwendigen Gaben und Möglichkeiten für das Werk der Neuevangelisierung. Hier merken wir ganz schnell, wie wichtig und wesentlich die Geisttaufe gerade in unserer heutigen Zeit ist, in der Evangelisierung einer immer ungläubigeren Gesellschaft zu einem zentralen Auftrag der Kirche und ihrer Glieder wird. Als vom Geist verwandelter Mensch, der sein Leben dem Herrn hingegeben hat, werde ich zu einem lebendigen Zeugen, der aus persönlicher Erfahrung, verbunden mit seinem Glaubenswissen von Jesus Christus, Zeugnis geben kann. Ich erlange durch die Taufe im Heiligen Geist ferner auch ein stärkeres Bewusstsein für die Sünde und den geistlichen Kampf, in den ich hineingestellt bin. Ich erfahre mich selbst als derjenige, der sein Leben ganz dem Herrn hingibt. Und mir wird auch bewusst, dass diese Lebenshingabe nicht nur Sache von Ordensleuten und Priestern ist, die ihr Leben Gott schenken, sondern von jedem Christen, ein Auftrag für jeden Christen, sein Leben so wie es ist, in dem Stand, in dem ich mich befinde, in der Situation, in der ich gerade stecke, mit den Menschen, die Gott mir geschenkt hat, an die Seite gestellt hat, in all meinen Problemen, in denen ich mich befinde, dass ich dieses Leben, so wie es ist, Gott übergebe, Gott hingebe. Nun kann man gerade im Kontext der charismatischen Erneuerung bei der Taufe im Heiligen Geist oft auch nach außen sichtbar werdende Phänomene entdecken. Die Erneuerung der Kraft des Geistes im Inneren wird äußerlich wahrnehmbar. Beispielsweise durch das sogenannte Ruhen im Geist. Dabei kann man beobachten, dass die neu erlangte Gnade des Gottesgeistes so umwerfend ist, dass Menschen bei der Taufe im Heiligen Geist zu Boden gehen. Papst Benedikt hat 2006 bei der Pfingstvigil gesagt, der Heilige Geist weht, wo er will, er tut dies auf unerwartete Weise, an unerwarteten Orten und in Formen, an die man vorher nie gedacht hat und mit welcher Vielfalt und Leibhaftigkeit tut er dies. Diese Leibhaftigkeit, also die körperlich erfahrbare Kraft des Heiligen Geistes, diese Leibhaftigkeit der Wirkung des Gottesgeistes ist bei diesem Ruhen im Geist offensichtlich auf besondere Art und Weise erfahrbar. Warum bedarf es eines solchen Phänomens, was Aufmerksamkeit erringt, was manchen vielleicht auch Angst machen kann? Der heilige Kirchenlehrer Bonaventura gibt darauf eine schlüssige Antwort. Er sagt, die göttliche Offenbarung als Heilsbotschaft Gottes ist in sich nicht ausreichend. Es bedarf eines ausdrücklichen, gottgewirkten Geschehens im Menschen selbst, damit dieser die Botschaft des Heils für sich auch annehmen kann. Anders gesagt, nur wenn ich eine spürbare Erfahrung des Heiligen Geistes mache, kann ich die göttliche Offenbarung im Vollsinn erkennen und für mich ganz persönlich annehmen. Darin können wir eine innere Notwendigkeit erkennen. Was geschieht nun beim Ruhen im Geist? Menschen werden von der Kraft des Geistes innerlich so erfüllt, dass sie in einen Ruhezustand geraten. Die körperliche Energie weicht, man kann sich nicht mehr auf den Beinen halten und geht zu Boden. Dabei handelt es sich um keine Bewusstlosigkeit, sondern nur Einschränkung der körperlichen Motorik. Der menschliche Geist tritt gleichzeitig in eine besondere Nähe zu Gott, eine höhere Bewusstseinsstufe. Dieses Phänomen ist der jüdisch-christlichen Tradition keineswegs fremd, nur nennt die Theologie dieses Phänomen im Allgemeinen nicht Ruhen im Geist, sondern Ekstase, also ein Heraustreten aus dem gewöhnlichen Normalzustand, in dem ich mich befinde, ein über sich selbst hinauswachsen hinein in einen Zustand der besonderen Gotteserfahrung. Durch eine innere Gebetserfahrung, durch eine innere Geisterfahrung, durch eine innere Gotteserfahrung werde ich überwältigt durch die Anwesenheit des Herrn und dass Jesus umwerfend ist, das wissen wir alle. Und dieser umwerfende Jesus, dieser umwerfende Gottesgeist, er bringt mich dazu, meinen normalen Zustand zu verlassen. Solche Erfahrungen kennen wir aus dem Alten und Neuen Testament, ebenso aus der Geschichte der Kirche. Schauen wir nur kurz auf die Erfahrung des heiligen Johannes, die er im ersten Buch seiner geheimen Offenbarung schildert. Da kann man lesen, als ich ihn sah, Jesus, Gott sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Von einer ekstatischen Schau ergriffen, verlassen Johannes also seine äußeren Kräfte, er kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Gott ergreift ihn körperlich. Er wird von Gottes Gegenwart überwältigt. Die äußeren Sinne schwinden, sein Geist wird zu Gott erhoben. Ebenso ergeht es dem Propheten Daniel bei der Offenbarung des Menschensohnes. Da können wir lesen, ich wurde totenbleich und konnte mich nicht länger aufrecht halten. Und auch das Damaskus-Erlebnis des Paulus lässt sich auf diese Weise deuten. Auch er begegnet seinem Herrn und fällt zu Boden. Diese Erfahrungen sind aber nicht notwendigerweise mit einer Geistausgießung im Rahmen eines lebendigen, charismatischen Gottesdienstes mit Handauflegung und lautem Lobpreis verknüpft. Hören wir kurz die persönliche Erfahrung einer Studentin aus dem Jahre 1967. Sie berichtet, ich betete kniend vor dem Allerheiligsten Sakrament. Im nächsten Moment fand ich mich flach ausgestreckt, auf dem Gesicht liegend vor dem Tabernakel wieder. Als ich so lag, wurde ich von meinen Fingerspitzen bis zu meinen Zehen mit einem tiefen Gefühl von Gottes persönlicher Liebe überflutet, von seiner erbarmenden Liebe. Was passiert, wenn ich im Geist ruhe? Ich lasse mich innerlich los, ich erlange eine ganz neue Gelassenheit und Verankerung meines Lebens in Gott. Ich gelange zu einer Haltung der inneren wie äußeren Hingabe. Und dieses Phänomen kann mir bei der Anbetung, beim Lobpreis, beim Rosenkranz, während der Heiligen Messe oder beim Lesen der Heiligen Schrift widerfahren. Wenn ich in diesen Momenten, wenn ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer sitze, die Schrift betrachte, den Rosenkranz in der Hand halte, wenn ich in diesen Momenten mein Leben hinhalte und ganz und gar offen bin für ihn und für den Geist, dann schenkt er mir diese außerordentliche Erfahrung des Heiligen Geistes. Ich werde von Neuem befähigt, ihm ganz und gar zu folgen. Und schauen wir uns noch mal kurz an, dass, wie ist bei uns liturgisch das Zeichen der Lebenshingabe verankert in der Priesterweihe und am Karfreitag zu Beginn der Karfreitagsliturgie im ausgestreckten dort liegen vor Gott. Liegen, ruhen vor Gott als Zeichen der Lebenshingabe. Und dieses Liegen ist nicht nur auf diese Liturgien beschränkt, sondern der Geist bewirkt es ebenso beim Ruhen im Heiligen Geist, bei der Taufe im Heiligen Geist. Ein ekstatischer Zustand der Erfahrung der Anwesenheit und Liebe Gottes. Früchte dieser Erfahrung sind die bessere Annahme innerer Verwundungen und Verletzungen, Heilung und Lösung negativer Bindungen, Versöhnung mit sich selbst und Gott, ein umfassender Friede und eine tiefe innere Sammlung sowie ein Bewusstsein innerer Geborgenheit und Tröstung. Die Taufe im Heiligen Geist bedarf nicht des Ruhens im Geist. Ich kann ebenso mein Leben übergeben und die Charismen empfangen, wenn ich nicht zu Boden falle. Selbstverständlich. Aber es ist, wenn es passiert, ein Zeichen, dass Gott in mir wirkt und Gott mich mit seiner Anwesenheit und Liebe überwältigt. Schließen wir mit den Worten von Papst Benedikt, der uns sagt, von wirklicher Offenbarung kann nur die Rede sein, wo es nicht beim äußeren Wort bleibt, sondern wo es zu einem wahren inneren Kontakt mit Gott kommt. Man darf anfügen, dass letzten Endes auch in der Frage der Taufe im Heiligen Geist das Wort des Herrn gilt in Lukas 10, 21. Ich preise dich, Vater, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Einen herzlichen Dank an Kaplan Christoph Heinzen aus Düsseldorf für seine Ausführungen zum Thema Taufe im Heiligen Geist. Um die Taufe im Heiligen Geist geht es in dieser Sendung Spiritualität mit Kaplan Christoph Heinzen aus Düsseldorf. Wir haben eben seine Ausführungen zu dem Thema gehört und begrüßen nun Frau Fechler aus Ankum. Guten Tag, Frau Fechler. Grüß Sie.
Ja, guten Tag, Frau Fröhlich. Guten Tag, Herr Kaplan Heinzen. Danke für Ihre Ausführungen, so schön klar. Ich möchte noch mal fragen, also es ist ja nicht unbedingt erforderlich, dass der Heilige Geist mit der Sakramentenspendung verbunden ist. Also mit der Taufe, da sagen wir ja, wir werden ganz besonders hineingenommen oder bei der Firmung. Denn ich wundere mich immer, dass Sie da ja schon im Alten Testament, die Propheten kann man sich nicht vorstellen, ohne den Heiligen Geist. Oder wenn ich Lukas habe, ich lese auch gerne in der Heiligen Schrift, da ist die Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Sagt sie dann, gesegnet bist du unter den Frauen, oder auch Zacharias, als diese Periode der Skepsis da vorbei ist, da ruft er auch vom Heiligen Geist, dann beginnt er diesen Lobpreis, den wir den Benediktusgesang, den wir ja in der Laudes jeden Tag beten, und auch wieder der Simeon, da wird es ein paar Mal gesagt, vom Heiligen Geist geführt und vom Heiligen Geist erfüllt. Also es gibt, man könnte das zusammenstellen, sie haben ja alle nicht die Taufe bekommen. Und der Heilige Geist kann also wirken, da gibt es keinen Unterschied, denke ich mir.
Es sind Frau Fechler, ich denke,
ja. Und dann wollte ich noch etwas sagen, wenn ich das darf. Also dieses Umfallen, ja, was Sie ja wirklich
das dann... Das Ruhen im Heiligen Geist.
Das Ruhen im Heiligen Geist, ja, ich bin nun wirklich jedes Jahr einmal zu Exerzitien, ich stehe das bei Schwester Margareta, und das ist ja nun ein charismatisches Haus. Und ich habe gleich am Anfang gebetet, heiliger Engel, lass mich da nicht umfallen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand, wenn ich da anfange zu schreien oder zu weinen oder zu lachen, nein, das gehört nicht, ist nicht für die anderen auch nicht so gut, habe ich mir gedacht. Und wenn das aber so schön ist, ja gut, das soll er das mal machen. Aber da hat gleich Pfarrer Edel, der ja auch da wirkte und wirkt, gesagt am Anfang, der Heilige Geist ist nicht gebunden an das Umfallen.
Richtig.
Und da bin ich noch immer sehr froh, aber vielleicht sind auch irgendwelche Hindernisse für ihn, aber ich möchte auch standhaft bleiben.
Frau Fechler, ich denke, da sind zwei Punkte drin. Das eine ist das, wie ist das bei den Menschen im Alten Testament, die ganz offensichtlich vom Heiligen Geist erfüllt waren, aber nicht getauft waren, mit unserer christlichen Taufe nicht getauft, aber dann, Pfarrer Heinzen, fragt man sich vielleicht doch getauft schon im Heiligen Geist?
Ja, also der Heilige Geist ist in der Heiligen Schrift ja von vorne, vom ersten Satz bis zum letzten Satz sehr präsent. Er schwebt ja schon bei der Schöpfung über dem Wasser. Und wir haben natürlich auch im Alten Testament viele Menschen, die Propheten, die Patriarchen, alle, die vom Heiligen Geist natürlich geleitet und geführt werden. Wir haben als Christen in der Kirche den Heiligen Geist in der Taufe als Sakrament. Das ist natürlich noch einmal etwas Herausgehobenes und etwas Grundlegendes für uns, auf das wir aufbauen dürfen. Christus hat uns das als Sakrament auch hinterlassen und das dürfen wir auch in der Firmung dann besondererweise erfahren. Wir haben also im Sakrament quasi einen Ort, wo der Heilige Geist, wo wir uns darauf verlassen können, dass an dieser Stelle der Heilige Geist wirklich wirkt, im Sakrament.
Also eine feste Zusage.
Das ist halt der Unterschied, ja. Er wirkt sonst wo er will und er wirkt überall und er wirkt auf vielfältige Art und Weise, wie das der emeritierte Papst, wie ich das auch zitiert habe. Aber im Sakrament haben wir die feste Zusage, die völlige Gewissheit, ja, der Heilige Geist ist es jetzt zum Beispiel, der die Gaben von Brot und Wein wandelt in der Epiklese bei der Heiligen Messe. Das ist hundertprozentig sicher, da ist der Heilige Geist da. Und diese Sicherheit gibt uns das Sakrament des Wirken des Heiligen Geistes. Ja?
Also aber das heißt eben nicht, das sagten Sie, dass es nur an dieses Sakrament gebunden ist, sondern Nein. Natürlich kann der Heilige Geist auch außerhalb wirken.
Natürlich.
Und wenn wir jetzt noch die zweite Frage von Frau Fechler so oder die Anregung zurückkommen, gibt es irgendwelche formalen Kriterien, woran, also ist es eine Gefühlserfahrung, die ich haben muss, damit ich weiß, der Heilige Geist, ich habe jetzt diese Taufe im Heiligen Geist empfangen, oder gibt es irgendwelche äußerlichen Kriterien? Umfallen ist es alleine nicht, aber Nein. Ist es irgendwas anderes?
Lassen wir uns nicht abhängig sein von äußeren oder fühlbaren Dingen. Das ist wichtig als Zeugnis, dass der Heilige Geist nach außen hin sichtbar wird. Ja, wir brauchen diese Erfahrung. Müssen es sehen, wir müssen es wirklich auch spüren. Das ist immer wieder wichtig, aber es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist wirkt. Er wirkt in dem, der nicht umfällt, genauso wie in dem, der umfällt. Das ist halt für die jeweilige Person die spezielle Erfahrung. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte nicht umfallen, wo der Heilige Geist dann aber sich nicht dann daran hält, sondern ihn trotzdem überwältigt, weil es für diese Person jetzt gerade eine wichtige, eine notwendige Erfahrung für dieses konkrete Leben ist, an dem konkreten Ort, zu der konkreten Zeit. Und andere sagen, sie wollen umfallen und fallen aber nicht um, weil es nicht dran ist gerade, weil es für sie nicht notwendig ist. Also der Heilige Geist lässt sich da nicht irgendwie regeln und nicht einteilen, sondern er gibt jedem Menschen die Erfahrung von sich selbst. Und Jesus gibt die Erfahrung vom Heiligen Geist, wie der jeweilige Mensch gerade braucht und nötig hat. Ich selbst bin auch noch nie umgefallen bei der Taufe im Heiligen Geist, bei der Geistausgießung. Insofern kann ich da jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich kenne halt viele Menschen, die das regelmäßig erleben und die da auch sehr viel Gnade und sehr viel Kraft drauf schöpfen. Insofern bin ich schon dafür, dass man dieses Phänomen richtig einsortiert. Da gibt es sicherlich auch viele negative Dinge, bisher bei allen Phänomenen so, aber dass wir grundsätzlich wohlwollend darauf schauen und diese Menschen nicht irgendwie verachten oder komisch anschauen.
Ich danke Frau Fechler für Ihren Anruf. 089-517-008-008 ist die Hörernummer, unter der sie uns erreicht hat und unter der sie uns auch noch für einige Minuten erreichen können. Kommen wir nochmal auf das, wie wir eben feststellen können, das ist jetzt eine Taufe im Heiligen Geist. Ich habe mich jetzt gefragt, ist diese Erfahrung, dass ich Gott mein Leben übergebe und dass der Heilige Geist mich ganz tief, auch fühlbar tief umfängt, ist das notwendig? Ich frage mich zum Beispiel, haben Heilige wie zum Beispiel Papst Johannes Paul II. Auch so eine Erfahrung gemacht oder wirkt der Heilige Geist auch eventuell anders und einfach stiller, alltäglicher in ihrer Hingabe?
Wir müssen sehen, dass wir in dieser Form, wie wir sie in der Taufe im Heiligen Geist dann spüren können, sicherlich eine besondere Form haben, wie der Heilige Geist sich zeigt und spürbar wird. Wir haben das bei den Heiligen. Taufe im Heiligen Geist ist letzten Endes auch, wenn wir auf die Mystiker schauen, nichts anderes als eine mystische Erfahrung. Ja, man wird besondererweise zu Gott erhoben. Aber das ist natürlich keine alltägliche Erfahrung, die ich mache. Der Alltag dient dazu, dass ich aus dieser Erfahrung, die ich immer wieder machen darf, im normalen Gebet auch oder auch in dem Besuch der Heiligen Messe aus der Kraft der Eucharistie, dass ich das im Alltag weitertrage und der Heilige Geist hilft mir dabei, auch wenn er nicht so präsent ist und auch ich nicht immer von ihm überwältigt bin und überwältigt werde, dass ich diese Erfahrung in den Alltag mit hineinnehme und jeden Tag lebe, auch aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und man sollte natürlich auch jeden Tag ganz normal um den Heiligen Geist beten.
Und ihn wirken lassen.
Gebet in der Kirche, ja.
Eine letzte Anruferin. Schaffen wir noch eine Hörerin aus Berlin? Ja. Ich grüße Sie.
Ingrid Herrmann. Ich sage gleich, dass ich evangelisch bin. Mhm. Und ich bin 1967. Ich werde jetzt nächste Woche, also am 87, damit Sie sich nicht wundern. 1967 hatte ich eine Broschüre bekommen von Larry Christensen über das Sprachengebet, also Zungenreden. Redestand. Und da stand, warum willst du das haben? Willst du, dass du sagen kannst, dass du es auch hast und so Verschiedenes? Mir ging es damals um Gemeindebau. Also, ja. Und weil es bei uns in der evangelischen Kirche ja auch ziemlich ruhig zugeht. Und da habe ich mich für geöffnet, weil es mir um Bau der Gemeinde geht. Und ich war ganz allein für mich und habe mich einfach zur Verfügung gestellt und bekam dann auch das Sprachengebet. Und es war so schön, schöner als die erste Brautliebe. Also es war wunderschön. Anderthalb Jahre wusste keiner was davon. Ich habe das einfach gelebt und ich hatte mit Brüdern und jedenfalls hat sich das auch in meinem ganzen Leben ausgewirkt und ich hatte dann auch manche andere Gaben dann bekommen und immer das, was sehr nötig war und so bin ich so dankbar. Ich bin erfreut über Ihren klaren, guten Vortrag, den man im ERF nicht hört. Ich wechsle immer zwischen ERF und Horeb. Und freue mich über den auch zum Teil charismatischen, die Vorträge im Horeb-Sender. Und die ergänzen sich beide wunderbar. So leben wir auch, haben wir hier in Berlin auch Möglichkeiten. Aber ich muss sagen, es geht doch ein bisschen zurück, wenn man es nicht so mehr praktizieren kann. Und ich durch Ihren Vortrag, ich habe von 2-3 Stunden heute Vormittag meinen Terminkalender gesucht und ich brauchte ihn ganz dringend. Und durch Ihren Vortrag bin ich auf die Knie gegangen. Ich weiß, ich habe zwischendurch immer gesagt, Herr, du weißt doch, wo er ist. Und er zeigt mir sowas auch immer ziemlich schnell. Aber heute war das überhaupt nicht. Und dann bin ich auf die Knie gegangen während Ihres Vortrags. Und dann, ja, dann bin ich irgendwo hin und dann habe ich da was weggenommen und darunter lag er. Also da habe ich gleich heute ganz praktisch das umsetzen können und erfahren können. Und das ist so ein schönes Leben, mit dem lebendigen Herrn durch den Alltag zu gehen und das auszuleben, ohne dass man das allen möglichen Leuten sagen muss. Aber es ist einfach das praktische Leben. Also mir ist auch sehr wichtig jetzt gewesen, was Sie durch das vom Umfallen sagen, weil ich auch immer sehr skeptisch war, aber das war mir jetzt auch eine Hilfe. Und aber mit dem Lachen habe ich auch noch so meine Schwierigkeiten. Ja. Aber ich selber bin auch nie umgefallen. Ich wollte nicht umfallen.
Vor allem, es tut mir leid, dass ich jetzt kurz doch ein bisschen Schluss machen muss, weil ich sehe, wie es auf 3 Uhr zugeht. Dann ist die Sendezeit leider auch um. Aber ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr lebendiges Zeugnis. Ich bin ganz beeindruckt, auch wenn Sie sagen, Sie sind schon 80 und dann auf die Knie einfach so gegangen. Dankeschön, dass Sie uns davon erzählt haben, auch von diesem schönen Zeichen der Ökumene, dass Sie da bei uns angerufen haben und das von sich erzählt haben. Kaplan Heinzen, noch 2 Worte und Ihren Segen dazu?
Ja, ich könnte jetzt wieder viel zu erzählen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Sie haben das Lachen angesprochen, das kann auch ein Phänomen, äußeres, sichtbares Phänomen sein, dass man also die Freude des Heiligen Geistes durch Lachen ausdrückt. Das ist für die Betrachter immer ein wenig gruselig erstmal, aber das ist tatsächlich auch eine Form, wie wir Menschen Freude und der Heilige Geist Freude ausdrücken kann. Das Sprachengebet ist eines der Charismen und Gaben, die man dann empfangen kann, für die man auch speziell beten kann. Ich denke, es gibt, wenn man in der Sprache des Heiligen Geistes Geistes spricht auch immer eine besondere innere Freude und es ist eine besondere Form, wie wir mit Gott kommunizieren, nämlich mit Gottes Worten selbst, etwas ganz Großartiges, auch nicht jetzt Notwendiges, um in den Himmel zu kommen, aber etwas, was uns wirklich hilft, auch in rechter und guter Weise zu beten. Also insofern bin ich da sehr dankbar für das Zeugnis der Dame, was tatsächlich sehr lebendig gewesen ist. Jetzt kommt der Segen. Ja. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In alle Ewigkeit. Amen. Und damit verabschiede ich mich auch, Ihre Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag noch mit Radio Horeb.